Hattest du dir schon mal Gedanken gemacht, ob der Boden, auf dem du dich Tag für Tag fortbewegst, von einem Moment auf den anderen seine Stabilität verlieren kann? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber solch eine Frage, mit der habe ich mich noch nie beschäftigt. Der Boden, auf dem wir stehen, ist der Inbegriff für Stabilität. Unzählige Male haben unsere Füße den Boden berührt. Und wir wurden nie enttäuscht. Aber leider mussten sich schon viele Menschen auf der Welt eine andere Erfahrung machen als wir. Ich rede von denen, die ein Erdbeben erleben mussten. Am Donnerstag, den 8. August 2024, gab es vor der Küste Japans ein Erdbeben der Stärke 7,1. Und selbst heute, am 11. August, besteht noch die Gefahr von größeren Nachbeben, die sogar einen Tsunami auslösen können. Damit bleibt das Leben der japanischen Bürger immer noch bedroht. Und unsere Gedanken gehen raus zu diesen Menschen, die sich solche Sorgen machen müssen. Und ich möchte dich heute fragen, wo findest du Trost und Zuflucht in den Zeiten der Not? Was ist deine Antwort auf seelische oder physische Gefahren? Die richtige Antwort kann nur Gott, unsere sichere Burg, sein. So wie es der Psalm 46 uns sagt. So wie dort Gott präsentiert wird. Also lasst uns zusammen diesen wunderbaren Psalm lesen. Psalm 46, dem Vorsänger von den Söhnen Korahs, für Alamot ein Lied. Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, ein Helfer bewährt in Nöten. Darum fürchten wir uns nicht, wenn auch die Erde umgekehrt wird und die Berge mitten ins Meer sinken. Wenn auch seine Wasser wüten und schäumen und die Berge zittern vor seinem Ungestüm. Ein Strom mit seinen Bächen erfreut die Stadt Gottes. Das Heiligtum der Wohnung des Höchsten. Gott ist in ihrer Mitte. Sie wird nicht wanken. Gott wird ihr helfen, wenn der Morgen anbricht. Die Völker toben, die Königreiche wanken. Wenn er seine Stimme erschallen lässt, dann zerschmilzt die Erde. Der Herr der Herrscharen ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unsere sichere Burg, Selah. Kommt her, schaut die Werke des Herrn. Die Verwüstung angerichtet hat auf Erden, der den Kriegen ein Ende macht bis ans Ende der Erde, der den Bogen zerbricht, den Speer zerschlägt und die Wagen mit Feuer verbrennt. Sei still und erkennt, dass ich Gott bin. Ich werde erhaben sein unter den Völkern. Ich werde erhaben sein auf der Erde. Der Herr, der Herrscher ist mit uns. Der Gott Jakob ist unsere sichere Burg. Gott ist unsere sichere Burg. Ich werde dir heute anhand von drei Beweisen zeigen, dass es keinen besseren Zufluchtsort gibt als Gott allein. Der erste Beweis: Gott herrscht über die Natur, die Verse 1 bis 4. Der zweite: Gott herrscht über die Völker, die Verse 5 bis 8. Und der dritte Beweis: Gott herrscht über den Ausgang, die Verse 9 bis 12. Vor uns liegt ein Psalm der Söhne Korahs. Gleich im ersten Vers finden wir eine musikalische Anweisung für Alamot ein Lied. Dieser Psalm wurde damals gesungen. Und Alamot ist eine Anweisung, die das Lied auf der oberen Oktave zu singen beinhaltet. Der Vers 2 bringt den Grundgedanken des Liedes besonders gut auf den Punkt. Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, ein Helfer bewährt in Nöten, Vers 2. Und genau diese Aussage wollen wir verinnerlichen. Wir vertrauen auf Gott in Angesicht großer Schwierigkeiten. Jeder, der von uns gläubig ist, würde diese Aussage unterschreiben, ist es nicht so? Ja, ich glaube an Gott, ich vertraue auf Gott. Dennoch gibt es Zeiten in unserem Leben, wo es uns sehr schwer fällt, Gott zu vertrauen. Und deshalb lasst mich nochmal diesen wichtigen Vers wiederholen. Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, ein Helfer bewährt in Nöten. Gott wird als Zuflucht und Stärke beschrieben. Für Gott gibt es keine Limits, was Sicherheit und Stärke betrifft. Er ist der Schöpfer und Lenker des ganzen Universums. Und deshalb solltest du dich auch nicht verwundern, sondern wir erwarten es sogar, dass Gott stark ist, dass er Sicherheit ist, dass er allmächtig und souverän ist. Aber wir dagegen, können wir das von uns behaupten? Können wir für unsere eigene Sicherheit garantieren? Nein, das können wir nicht, weil wir alles andere als stark und mächtig sind. Und dennoch gilt das eben Genannte aus Vers 2 für uns Christen in übertragenem Sinne. Warum? Weil Gott seine Kraft für uns einsetzt und für unsere Sicherheit sorgt. Und dies geschieht natürlich alles in Abhängigkeit von Gott. Im zweiten Teil des Verses heißt es, ein Helfer bewährt in Nöten. Und ich sage dir, es gibt keinen besseren Helfer als Gott. Und zwar in allen Lebenslagen. Und Gott hat sich bewährt. In der Zeiten der Not, da, wenn es darauf ankam. Und bestimmt hat der Schreiber auch daran gedacht, an die großen Machtbeweise Gottes, als er das schrieb. Vielleicht dachte er, als das Volk ausgezogen ist aus Ägypten und Gott das Volk beschützt hat. Als sie durch die Wüste wandern mussten, war Gott bei ihnen. Er sorgte für sie. Und später, als sie in das verheißene Land eingezogen sind, beschützte er sie. Sie waren umgeben von Feinden. Aber er war an ihrer Seite. In den Versen 3 und 4 lesen wir von gewaltigen Naturkatastrophen. Wenn auch die Erde umgekehrt wird und die Berge mitten ins Meer sinken, wenn auch seine Wasser wüten und schäumen und die Berge zittern vor seinen Ungestümen. Bewusst verwendet der Psalmist die größten Katastrophen, die sich ein Mensch ausmalen kann. Und würden diese eben genannten Superlative eintreffen, wäre zu Recht jede Person in Angst und Schrecken, die auf sich selbst vertrauen muss in so einer Situation. Sowas lässt niemanden kalt, was der Psalmist hier geschrieben hat. Und dennoch lesen wir, darum fürchten wir uns nicht. Und das darum bezieht sich auf Vers 2. Denkt an den Vers 2, wo es heißt, Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, ein Helfer bewährt in Nöten. Deshalb haben wir nicht zu fürchten. Gott ist größer als jede Naturkatastrophe, die du dir ausmalen kannst. Egal, wie realistisch oder unrealistisch dir dieses Szenario erscheint. Gott herrscht über die Natur. Der Schöpfer des Universums steht über allen Dingen. Vergiss das nie. Er ist außerhalb seiner Schöpfung. Er ist seiner Schöpfung nicht unterworfen, so wie wir. Und dieser Psalm wurde geschrieben, um Gott zu verherrlichen und dich von deiner Angst zu befreien. In Versen 3 finden wir eine poetische Anspielung auf Erdbeben. Und es gibt nichts in der Schöpfung, was mehr für Stabilität steht als Erde und Berge. Als die Erde und Berge. Und auch wenn dieses Fundament ins Wanken kommt oder die zerstörerische Energie der Wasserfluten aus Vers 4, haben wir dennoch nichts zu befürchten. Mein Freund, ich möchte dich fragen, lebst du in Angst? Bist du am Grübeln, was alles passieren könnte? Du musst nicht mehr darüber nachdenken, was für mögliche Katastrophen eintreffen könnten, weil der Verfasser dieses Liedes es für dich schon getan hat. Und das Fazit war, dass wir nicht zu fürchten haben, weil Gott größer ist. Er ist mächtiger als jedes Erdenkliche, wenn auch. Wenn auch, egal was du jetzt dahinter packst, Gott ist größer. Und deshalb lasst uns nicht auf die Umstände schauen, sondern auf Gott. Auf die Eigenschaften Gottes. Es gibt keine bessere Medizin für das sorgengeplagte Herz, als über die Vollkommenheiten Gottes nachzudenken. Und am besten wollen wir das schon prophylaktisch tun. In anderen Worten, lasst uns gegen solch ein falsches Denken vorbeugen. Lasst uns die Eigenschaften Gottes studieren. Angst bedeutet Misstrauen gegenüber Gott. In dem Moment misstraust du Gott. Der Zweifler sieht gewaltige Probleme und einen schwachen Gott. Er sieht Probleme, die größer sind als Gott. Deshalb lasst uns nicht zweifeln. Und dies sollte auch niemals unser Gottesbild sein. Deshalb müssen wir uns in solchen Momenten, wo wir zweifeln, uns korrigieren. Ja, es ist wahr. Wir als Christen bleiben nicht vor schlimmen Ereignissen verschont. Ich rede gerade zu Menschen, die Leid erfahren haben. Es ist eine Realität, die auf uns alle zutrifft. Aber ganz wichtig, die Anwesenheit von Leid bedeutet nicht, dass der Arm Gottes zu kurz oder zu schwach ist. Auch solche Ereignisse gehören zu seinem perfekten Plan. Gott kennt keinen Kontrollverlust. Er ist der gute Hirte. Er ist der Hirte, der mit dir durch das Tal der Todesschatten geht. Christus wird dich durchbringen. Und denk dran, Christus ist mit Leiden vertraut. Er weiß es, was es bedeutet zu leiden. Er hat gelitten, als wir je leiden könnten. Und denk dran, auch wenn es schwerfällt in dem Moment, alles dient dir zum Besten und zu seiner Verherrlichung. Und mit dem Selah in Vers 4 verlassen wir die erste Strophe dieses Liedes. Der erste Teil des Liedes besingt Gottes Herrschaft über die Natur. Vers 1 bis 4. Was für ein starker Beweis, dass es keinen besseren Zufluchtsort gibt als Gott allein. Und der nächste Beweis, den wir uns anschauen wollen, den finden wir in den Versen 5 bis 8. Gott herrscht über die Völker. Nicht nur potenzielle Naturkatastrophen sind eine Gefahr für uns, sondern auch der Mensch, von dem eine Bedrohung ausgeht. Und diese Bedrohung geschieht auch durch die Hand von Völkern und Königreichen, wie wir in Vers 7 gelesen haben. Lasst uns aber vorher nochmal die Verse 5 und 6 genau anschauen. Wir lesen von einem Strom mit seinen Bächen, der die Stadt Gottes erfreut. In Vers 4 haben wir von bedrohlichen Wasserfluten gehört, die sogar Berge erzittern lassen. Und hier lesen wir von einem Strom mit seinen Bächen, der erfreut. Und die Stadt Gottes ist die Stadt Jerusalem. Und in Vers 5 finden wir anstatt tobender Fluten, wie zuvor gesagt, einen ruhigen Strom, der nicht für Zerstörung sorgt, sondern für Freude. Und was für ein Kontrast zu diesen Fluten aus Vers 4. Und in der Schrift finden wir nichts davon, dass Jerusalem einen Strom hat, aus dem Meere, Bäche entspringen. Denkt dran, wir haben es hier mit einem poetischen Text zu tun. Es geht darum, dass im irdischen Jerusalem Freude und Sicherheit herrscht. Und das ist natürlich Gottes Verdienst. Und auch wenn außerhalb der Stadt Chaos herrscht, ist dennoch Freude in Jerusalem. Der Schreiber verwendet bewusst solche Kontraste wie in diesem Fall. Nach der Bedrohung aus Vers 3 und 4 schwenkt der Blick in Vers 5, 4 und 5 wieder auf Gott. Genau wie in Vers 2 zuvor. In Vers 4 lesen wir die Stadt Gottes. Vers 5, Gott ist in ihrer Mitte. Gott wird ihr helfen. Die Perspektive geht wieder als auf Gott gerichtet. Und das Sie und das Nichtwanken bezieht sich, wie schon zuvor gesagt, auf diese Stadt. Auf einen Ort. Und Gott sorgt für die Sicherheit dieser Stadt. Und ich sage dir, diese Stadt würde es schon lange nicht mehr geben, wäre Gott nicht. Und selbst als Juda ins Exil musste, aufgrund ihres Ungehorsams, gab Gott ihnen das Versprechen auf Rückkehr. Und des Weiteren war Gott in der damaligen Zeit auf eine besondere Art im Tempel gegenwärtig. Und Vers 6 finden wir Gottes Garantie für diese besondere Stadt. Dort heißt es, Gott wird ihr helfen, wenn der Morgen anbricht. Aus taktischen Gründen werden militärische Operationen früh im Morgen gestartet. Und genau zu dieser Zeit wird Gott ihr Schutz sein. Er wird da sein. Und diese Gefahr, die im Morgen oder das Abwehren einer Gefahr im Morgen, kommt uns bekannt vor, wenn wir an 2. Mose denken, wo es zur Zeit der Morgenwache Gott, das Heer der Ägypter, verwirrte und sie besiegt. Oder in Jesaja 37 zu Zeiten Hiskias, dort heißt es, und der Engel des Herrn ging aus und schlug im Lager der Assyrer 185.000 Mann. Und als man am Morgen früh aufstand, siehe, da waren diese alle tot, lauter Leichen. Er wird sich seiner Feinde annehmen, die hier als Völker und Königreiche beschrieben werden. Und nicht ohne Grund finden wir diese Wörter Völker und Königreiche in der Mehrzahl. Ja, die Bedrohung, die von ihnen ausgeht, ist real. Es gab tatsächlich eine Gefahr. Sie waren umringt von Feinden. Aber Gott ist größer. Wie wir auch schon zuvor im ersten Abschnitt gehört haben. Gott hat alles mit seinem Wort erschaffen. Und hier verwendet er seine Stimme, um zu vernichten. Was für eine furchterregende Vorstellung. Der Schall seiner Stimme lässt die Erde zerschmelzen. Und genau dieser Gott ist mit dir. Er ist an deiner Seite. Oder sollte ich besser sagen, Gott sei Dank dürfen wir auf seiner Seite sein. In Vers 8 wird er als der Herr der Herrscharen bezeichnet. Und dies bezieht sich auf die Armeen der Engel, die ihm untergeordnet sind. Was für ein Ausdruck seiner Macht. Des Weiteren in Vers 8 wird Gott als der Gott Jakobs bezeichnet. Und dies steht für die Beziehung, die Gott zu den Nachkommen Jakobs hat. Jakob wurde von Gott in Israel umbenannt. Und er ist ihre sichere Burg. Er ist der Gott Jakob. Und er ist auch unser Gott. Es ist der gleiche Gott. Es gibt keinen Unterschied zwischen Gott, den wir anbeten, und dem Gott Jakobs. Und deshalb hat Luther auch nicht ohne Grund diese Aussage verwendet in seinem bekanntesten Lied, eine feste Burg ist unser Gott. Es sind Es sind mehrere tausend Jahre vergangen, seit dieser Psalm geschrieben wurde. Und wir wissen, was dieser Stadt widerfahren ist. Und man könnte fragen, wo ist der Protektor Jerusalems? Wo ist der Herr der Herrscher, der Gott Jakobs? Wo bist du? Wo ist der Tempel, in den Jesus einst war? Was ist passiert? Wo warst du? Du bist doch die sichere Burg. Die Völker sollen wanken, aber nicht die Stadt Jerusalem. Könntest du dich fragen? Wisst ihr was? Gott hat nicht versagt. Die Nachkommen Jakob, sie haben sich eine andere Burg gesucht. Sie haben sich andere Götter gesucht. Und das war die Konsequenz. Er hat es ihnen auch zuvor gesagt. Betet keine anderen Götzen an. Und deshalb ist es das, was ihnen ereilt ist, das Gericht Gottes. Ja, es ist traurig. Aber denkt an, Gott wird sich wieder zu ihnen zurichten zu ihnen. Oder er wird sie, er hat sie nicht verworfen völlig. Er wird sich um dieses Volk noch kümmern, im guten Sinne. In Offenbarung Kapitel 21, da hören wir von einem neuen Jerusalem. Ja, in dem ewiger Frieden herrscht. Ein realer Ort, an dem es keinen Fluch mehr geben wird. Und dort heißt es auch in Kapitel 22, Vers 1, dass vom Thron Gottes, des Lammes, wird dort ein Strom mit Wasser des Lebens ausgehen. Und deshalb schauen wir nach vorne. Wir wissen, wo dieser sichere Ort ist in Zukunft. Wir haben eine Perspektive, die darüber hinausgeht, über das Hier und Jetzt. Und deshalb schauen wir dorthin mit Freuden. Und wir möchten Gott für sein Vorhaben preisen. Und wir sind beim zweiten Selah in diesem Psalm angelangt. Damit verlassen wir die zweite Strophe dieses Liedes. Wir haben gehört, Gott herrscht über die Natur. Gott herrscht über die Völker. Der letzte von drei Beweisen, dass es keinen besseren Zufluchtsort gibt als Gott allein, ist: Gott herrscht über den Ausgang. Die Verse 9 bis 12. In anderen Worten, er bestimmt das Endergebnis. Und dort heißt es, in Vers 9, kommt her. Kommt her. Schaut die Werke des Herrn. Komm und schau. Und der Verfasser möchte deine ganze Aufmerksamkeit haben. Es geht um die unfassbaren Taten seines Gottes. Und damit auch ein Beweis seiner Souveränität und Allmacht. Gott wird für echten Frieden sorgen. Und das Ziel des Friedens wird er nicht durch Friedensbewegung oder durch Verhandlungen auf Kongressen umsetzen und auch nicht durch uns als Gemeinde, sondern er wird es tun durch Unterwerfung. Gott wird allein den Kriegen ein Ende setzen. Und in seiner Dominanz wird alle Kriegsmaschinerie zerstören. Und Vers 11 heißt es, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Denk darüber nach, was er tun wird. Der den Krieg am Ende macht, bis ans Ende der Erde. Der den Bogen zerbricht, den Speer zerschlägt und die Wagen mit Feuer verbrennt. Und darauf sollst du reagieren. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Und hier spricht Gott. Er fordert dich auf, ihm zuzuhören. Und er sagt, ich werde erhaben sein unter den Völkern. Ich werde erhaben sein auf der Erde. Diese Erkenntnis, dass er Gott ist, diese Erkenntnis ist für alle Menschen wichtig. Für den rebellischen Sünder, aber auch für den verängstigten Christen. Es ist genauso wichtig, dass wir erkennen, dass er Gott ist, dass wir still werden. Und es wird so einkommen, wie er sagt, ich werde erhaben sein unter den Völkern, ich werde erhaben sein auf Erde. Auf Erde. Es wird eintreffen, es ist gewiss, es ist unausweichlich. Und Gott wird seine rechtmäßige Anbetung bekommen. Denn statt, dass der Mensch innehaltet und das Wort Gottes ernst nimmt, probiert er alles auf eigene Faust zu lösen. Und solange der Mensch die Sünde mehr liebt als Gott, wird es niemals echten Frieden hier auf Erden geben. Deshalb braucht der Mensch Frieden mit Gott. Und nur dann kann er Frieden mit seinen Mitmenschen haben. Du brauchst vertikalen Frieden mit Gott, damit du Frieden horizontal leben kannst. Aber selbst uns als Christen fällt es schwer, Frieden zu wahren. Wie sieht es mit dem Frieden aus in unseren eigenen vier Wänden? Frieden in unserer Familie, Frieden innerhalb der Gemeinde, Frieden in unseren Beziehungen. Auch wir kämpfen damit. Wir haben ein neues Herz, dennoch fällt es uns schwer, Frieden zu wahren. Und ich sage dir, auf dieser Seite des Lebens wird es immer Krieg geben. Und versteht mich bitte nicht falsch. Ja? Es bricht mir das Herz zu hören, was auf der Erde passiert. Wenn du die Nachrichten schaust und du siehst Krieg, du siehst Mord und Totschlag, das bricht mir das Herz. Aber dennoch müssen wir verstehen, es wird hier nicht enden durch menschliche Macht. Und ja, wir beten für Frieden. Aber denk dran, Friedensverträge können von einem Moment auf den anderen gebrochen werden. Und alles, was zuvor gesagt hat, ist nicht mehr gültig. Das Herz des Menschen ist unberechenbar. Es gibt damit keine Garantie auf Frieden. Denkt an Kain und Abel. Als Kain das verhasste Gesicht seines Bruders erblickte, packte ihn der Zorn. Er sah rot. Er schlug so lange auf ihn ein, bis der Körper seines Bruders regungslos war. Entschuldigt meine Worte, aber ist es nicht so? Ist es nicht so passiert? Und als Gott fragt, Kain, wo ist dein Bruder? Ist seine Antwort, bin ich etwa der Aufpasser für meinen Bruder? Nein, nicht der Aufpasser, du bist der Mörder deines Bruders. Und was war der Grund für diese Tat? Was würde deine Antwort sein? Vielleicht hatte Kain ein schlechtes Umfeld oder die fehlende Perspektive im Leben. Vielleicht ein Mangel an Bildung und Wohlstand. Ist das deine Antwort? Ist das deine Antwort auf den Mord? Nein. Das Problem sitzt hier. Es ist das sündhaftige Herz. Denkt an 1. Mose Kapitel 3. Dort haben wir den Sündenfall. Als der Mensch gesagt hat, Gott, ich will selbst auf dem Thron sitzen. Ich will autonom sein. Schaut, was daraus geworden ist. In der nächsten Generation kommt es zum Blutvergießen. Ein Bruder bringt den anderen Bruder um. Und warum erzähle ich dir diese Geschichte? Wie komme ich von Psalm 46 auf einmal zu Kain und Abel? Ich möchte dir sagen, schau, wie groß die Gefahr ist. Die Gefahr, die von einem sündigen, nur von einem sündigen Menschen ausgeht. Und jetzt stell dir vor, welches Sündenpotenzial in einem ganzen Volk steckt. Ich denke, wir als Deutsche, wir können zurückschauen auf unsere Geschichte. Wie viel Potenzial in einem Volk steckt. In einem Potenzial voller, in ein Volk voller Sünder. Und ich sage euch, dass es einigermaßen noch geregelt auf diese Erde zugeht, das ist die allgemeine Gnade Gottes. Das ist Gott, der uns noch zurückhält. Es herrscht Krieg zwischen Brüdern und Völkern. Und ich sage dir, auf der einen Seite, schau an, was der Mensch alles leisten kann. All das Gute, was er doch auch tun kann. Oder wie kraftvoll auch der Mensch sein kann. Der Mensch schafft es, große Wasserfluten mit einem Staudamm zu bändigen. Er schafft es, ganze Landabschnitte zu verändern. Er zieht Städte hoch. Er tut so viele Sachen. Aber ich sage dir, such mir einen Mensch auf dieser Erde, der es schafft, sein sündhaftiges Herz aus eigener Kraft zu bezwingen. Große Taten können wir tun. Und dennoch schaffen wir es nicht, unsere Gedanken in Schach zu halten. Unsere schlechten Gedanken. Wir kämpfen mit unserer Zunge. Ist es schwer für uns? Wir sind versucht, böse Worte zu reden. Und egal, zu wem du gehst, zu den Nobelsten dieser Erde, zu den Allerdemütigsten, die man hier finden kann, zu den Geringsten, zu den Wissenschaftlern, alle haben das gleiche Problem. Und das Problem sitzt hier. Ja, der Mensch kann vieles bezwingen, aber nicht sein sündhaftiges Herz. Dies kann nur Gott. Und deshalb lasst uns auf Gott vertrauen. Und nicht an seinen Lösungsweg zweifeln. Wir lesen das, dass er kommt. Dass er Gericht bringt. Dass er Kriege beendet. Dass er bezwingt. Lasst uns Gott vertrauen. Es ist der einzige Weg. Nur er kann diesen Frieden schenken. Deshalb ohne Gottes Eingreifen gibt es hier keinen Frieden. Und deshalb ist es gut und richtig, dass er eines Tages allen Krieg und allen Waffen ein Ende machen wird. Und das ewiglich. Und jetzt möchte ich zu dir persönlich sprechen. Wo findest du Sicherheit? Wenn alles aus den Fugen geriet, wenn Chaos um dich herrscht, wenn was zuvor als stabil galt, ins Wanken kommt, denk an das Erdbeben. Denkt hin bis zu diesem Moment, wo der Boden unter deinen Füßen die Stabilität verliert. Und dann frage ich dich, stimmst du mit dem Psalmisten überein, der sagt, darum fürchten wir uns nicht, wenn auch die Erde umgekehrt wird und die Berge mitten ins Meer sinken. Und warum müssen wir nicht fürchten? Denkt an Vers 2, weil Gott unsere Zuflucht und Stärke ist. Ein Helfer bewährt in Nöten. Und diese Aussage gilt nur für Christen. Diese Aussage gilt nur für Christen. Er ist nur eine sichere Burg für die, die an ihn glauben. Und alle anderen müssen leider, aber auch zu Recht, ein Leben in Angst führen. Sie müssen Angst haben vor Katastrophen, vor diesen Naturgewalten. Sie müssen Angst haben vor politischen Bedrohungen und Angst vor dem Ende, das auf sie wartet. Wende dich an Gott. Fliehe zu dieser sicheren Burg, wenn du es noch nicht getan hast. Aber denke auch daran, dass du diesen Zugang zu dieser Burg nicht erarbeiten kannst. Erkenne deine geistliche Armut. Sei wie ein Bettler, der auf die Gunst des Gebenden angewiesen ist. Geh hin, aber erkenne, du kannst ihm nichts bringen, um in diese sichere Burg einzugehen. Und der Eingang dieser Burg, ihr wisst es, dieser Eingang hat einen Namen. Es ist Jesus Christus, der selbst von sich sagt, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden. Wird ein- und ausgehen und Weide finden. Bekenne deine Sünden, die dich von Gott trennen. Glaube an Jesus von Nazareth, den Sohn Gottes. Er ist der richtige Helfer. Er ist der richtige Helfer, wenn es darum geht, um die Vergebung von deinen Sünden zu bekommen. Er schenkt dir nicht nur temporäre Sicherheit, sondern auch Frieden bis in alle Ewigkeit. Und die Einladung Christi gilt dir hier und jetzt, wenn du sie noch nicht angenommen hast. Morgen kann es zu spät sein. Heute ist die Zeit der Umkehr. Kehre um zu deinem Schöpfer, Mensch. Kehre um. Und für alle diejenigen, die Gott schon als ihre Zuflucht haben, zweifle nicht an deinen Gott. Zweifle nicht an deinen Gott. Zweifel heißt, Gott zu misstrauen. Sind wirklich die Probleme größer als dein Gott? Pass auf dein Gottesbild auf. Wie siehst du Gott? Und denk dran, auch für uns Christen gilt es, deine Kraft ist nicht die passende Antwort auf die Nöte deines Lebens, sondern Gott ist die Antwort. Und anstatt auf die Umstände zu schauen, wie wir es öfters machen, und uns auszumalen, was könnte alles passieren, sollten wir doch lieber auf Gott schauen. Lasst uns auf Gott schauen. Auf sein Wesen, auf seine Vollkommenheiten, das, was Gott ausmacht. Ist Gott souverän? Ist er allmächtig? Ist er überall? Ist er treu? Was nützt dir ein mächtiger, souveräner Gott, wenn er nicht treu ist? Hast du darüber schon mal nachgedacht? Oder was nützt dir ein Gott, der mächtig ist, aber nicht liebt? Hast du über solche Sachen schon nachgedacht? Deshalb ist es so wichtig, dass du über die Eigenschaften Gottes nachsinnst und dass du dir nicht eine rausnimmst und sie gegen andere Eigenschaften ausspielst oder einfach nur diesen zornigen Gott siehst. Sieh auch den langmütigen Gott. Sieh den liebenden Gott. der liebende Gott, der seinen Sohn für dich gegeben hat. Das ist dein Gott. Und deshalb ist es so wichtig, dass du darauf schaust, in Zeiten der Not. Und am besten jetzt schon, bevor die Not über dich kommt. Sie wird kommen. Früher oder später wird sie kommen. Aber dann bist du vorbereitet. Dann siehst du die Welt gottzentriert. Dann siehst du die Sachen, die passieren, mit den Augen Gottes. Und du weißt, dass sie dir zum Besten dienen. Und dass es zu seiner Verherrlichung ist. Ja? Er wird auch Blut vergießen. Das schockiert uns, dass wir das gelesen haben. Dass mit seinem Wort sogar die Erde zerschmilzt. So viel Energie. Stell dir vor, was ist ein Mensch im Gegensatz zu einer Erde? Er wird das Gericht durchführen. Und das Blut seiner Feinde wird er vergießen. Er tut es, um für Frieden zu sorgen. Und genauso wie das wahr ist, dass Gott kommt, um Blut zu vergießen, ist es wahr, dass Gott sein Blut für dich vergossen hat. Für diese Feinde. Für diese Menschen, die ihn ablehnen. Er hat für sie sein Blut gegeben. Was ist das für ein wunderbarer Gott? Und denk dran, du warst auch einer dieser Feinde. Ich rede jetzt zu denen, die schon ihre Zuflucht in Gott gefunden haben. Und sei dankbar dafür. Dankbar, was Herr Jesus Christus für dich getan hat. Und deshalb sage ich dir, Halleluja, was wir doch für einen Retter in Jesus Christus haben. Also bitte vergiss das niemals. Lies diesen Psalm 46. Erkenne, dass es keine sichere Burg gibt als Gott allein. Und ich habe dir diese drei Gründe genannt, warum du Zuflucht bei Gott suchen solltest. Oder anders gesagt, dass es keine bessere Zuflucht als Gott allein gibt. Warum? Weil er herrscht über die Natur, er herrscht über die Nation und er herrscht über den Ausgang, über das Ende. Lass mich beten. Jesus Christus, hab Dank für diesen wunderbaren Psalm. Danke auch, dass alles, was wir dort lesen, wahr ist. Du bist wahrhaftig souverän. Und danke, dass wir dir vertrauen können und dass unsere Treue oder unsere Untreue deine Treue nicht aufhebt. Und wir denken auch an die Nachkommenschaft Jakobs. Du hast für diese Stadt gesorgt, für Sicherheit. Und sie haben sich eine andere Sicherheit gesucht. Sie haben Götzen angebetet, sie sind nicht still geworden und haben erkannt, dass du Gott bist. Aber auch lass uns erkennen, die wir zweifeln, dass du Gott bist. Dass du alles unter Kontrolle hast, dass du souverän bist. Du kennst keinen Kontrollverlust, wie wir heute gehört haben. Hab Dank, dass dieser Psalm für uns geschrieben wurde, Herr, dass du auf deiner Seite verherrlicht wirst, aber wir auch von Angst befreit werden. Lass uns gute Studenten deines Wortes sein. Lass uns mehr über deine Eigenschaften nachdenken, wie alles perfekt zusammengehört. Was für eine Harmonie. Danke, Herr, dass wir dich erkennen durften, dass wir eingehen durften in diese Burg durch unseren Herrn Jesus Christus. Deshalb gebührt ihm allein die Ehre. Und wir wissen auch, Herr, dass alle Erfolge, die wir erringen hier auf Erden, sei es Friedensgespräche und die wir uns alle wünschen, aber sie sind nur temporär. Danke, dass du kommst, Herr, und dann eine neue Welt erschaffen wirst. Einen neuen Himmel, ein neues Jerusalem, wo kein Fluch herrscht, wo du, Herr, unsere Freude bist, Herr. Gepriesen seist du. Amen.